Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Diagnose Zukunft. Und ich freue mich sehr, heute Michael Dahlweid dabei zu haben. Er ist Group, Product und AI
Officer. Yeah, whatever. Ja.
Er ist Group Chief Product und AI Officer bei der Daedalus Gruppe und damit wahrscheinlich dem größten Healthcare-IT-Konzern oder einem der größten in Europa und ein ganz klarer Vordenker im Bereich, wie sich Klinik-Software auch im Bereich AI entwickeln wird. Michael, ich freue mich super, dass du dabei bist.
Danke, Max, dass ich hier sein darf. Die Rolle ist mir völlig egal. Ich habe das große Glück, das tun zu dürfen, wovon vielleicht viele träumen, so vordenken zu dürfen. Was können wir im Kontext Gesundheit neu denken? Und wie kann Technologie dabei helfen? Und ob das nun die größte oder zweitgrößte Firma ist, ist auch immer völlig egal. Man hat eine Reichweite, man ist systemkritisch und das macht Spaß. Eine Riesenverantwortung, macht Spaß ohne Ende und freue mich, hier zu sein.
Ganz vielen Dank. Und jetzt bist du ja nicht nur sozusagen in deiner Rolle aktiv, du hast unter anderem auch noch eine Professur in China. Willst du uns vielleicht zum Anfang einfach mal so ein bisschen ausfächern, womit du dich noch so beschäftigst?
Mit Musik, aber das ist Hobby. Nein, Fokus ist ganz klar, die Überschrift ist schon AI, nicht wegen des Hypes. Und ich mache das auch nicht erst seit einem Jahr, sondern schon seit 10 Jahren gefühlt, vielleicht 8 Jahre konkret. Und was anfing mit so Deep Learning Modellierungen und welche Modellierungsarten könnte man finden, was dann weiterging in Richtung, naja, welche Technologien müssen wir einbinden? Wie können wir das auch im deutschsprachigen Raum machen? Oder wie müssen wir das denn mit Sprache in Verbindung bringen? Nicht alles ist Englisch. Hat sich dann irgendwann entwickelt in, das will ich sowohl akademisch machen, mitbegleiten. Und das ist immer total cool, wenn man von jungen Menschen, die so 10-mal schlauer sind als man selbst, so richtig schön vorgeführt wird, man so viel lernen kann. Das ist genial, das macht Spaß. Ja. Und das war so ein Wunsch, den ich wollte. Und das Zweite, ich hatte immer den Ehrgeiz, das auch in der Ausbildung weiterzugeben. Also momentan haben wir haben viele, viele Fächer, die sich mit AI beschäftigen. Und wir haben aber erst spät begonnen, uns damit auseinanderzusetzen, naja, wenn jetzt wirklich AI, und ich nehme jetzt mal dieses Unwort, wir lassen es heute mal so stehen, ne? Wir diskutieren jetzt nicht, ob das richtige Wort ist, wie denn AI in der Medizin nicht nur verändert, sondern auch im Kontext derer, die da arbeiten, eine Rolle spielt, da muss man sich denken, ne? Muss man sich wirklich überlegen, naja, das müssen wir ausbilden. Ne? Geiles Beispiel. Ich fände es gut, und wir sind bald da, nicht in Deutschland, aber in einem anderen Land, dass zum Beispiel für einen Facharzt der Radiologie musst du ein Mindestlevel an AI-Ausbildung nachweisen. Ja, das kann man messen, da gibt es so EDCS-Punkte, also wie beim Studium, nicht wahr? Und in dem Land, ich möchte jetzt nicht auf das Projekt eingehen, weil das ist noch ein bisschen noch nicht ganz fertig. Ja, sie haben sich wirklich vorgenommen, man darf nur noch Facharzt für Radiologie werden, wenn man diese Mindestanzahl an AI-Ausbildung hatte. Ja. Oder ein anderes Format, was ich total spannend fand. Wenn wir denn heute davon ausgehen, dass, ich sag mal, N% der diagnostischen Findungen mit dem Patienten zusammen darauf basieren könnte, dass ich AI-Methoden benutze als Pflegekraft, als Arzt, dann sollte ich mich ja mit den Methoden auskennen. Ich bring das mal runter. Ich muss nicht verstehen, wie so ein CT funktioniert. Aber ich muss verstehen, dass das Röntgenstrahlen sind da drin, die sich irgendwie drehen. Das muss ich mindestens kapieren. Ja? Ich muss nicht verstehen, wie ein Ultraschallgerät funktioniert. Aber ich sollte vielleicht kapiert haben, dass es so ein Gesetz von Bernoulli gibt, warum ich im Doppler-Sonogramm was sehen kann und warum ich dadurch auch den Fluss messen kann. Das sollte ich kapieren. Wenn ich aber nicht verstehe, wie die Methoden für die künstliche Intelligenz, wie die sich zusammensetzen und was sie können und was sie vor allen Dingen nicht können und was sie vielleicht können werden könnten, sollten. Ja. Und wenn ich das nicht einordnen kann, habe ich doch Schwierigkeiten, diese Methoden anzuwenden, oder? Und das ist mir ein Anliegen auch, gerade in der Ausbildung, gerade in der Interaktion mit jungen Kolleginnen und Kollegen, zu sagen, passt mal auf, das geht nicht. Beschäftigt euch damit. Ne? Und dann gibt es immer so Peaks. Ne? Da steht vor, ich erinnere mich ganz genau, das war so eine ganz famose, berühmte Veranstaltung in Chicago, RSNA. Ich weiß nicht mehr welches Jahr. 10 Jahre, 12 Jahre her. Ne? Richtig berühmter Radiologieprofessor steht da und diskutiert, naja, wir brauchen doch jetzt eine AI und so weiter und so weiter. Und dann sagt er wirklich im Auditorium, na, wie bilde ich denn meinen jungen Kollegen aus, meinen jungen radiologischen Kollegen aus, der Facharzt werden möchte, dass er eine Subarachnoidalblutung erkennt. Das ist eine bestimmte Blutung im Gehirn, ne? Passiert relativ häufig. Und dann sagt der Typ da auf der Bühne, das braucht er nicht mehr zu wissen. Das finde ich gefährlich. Ne? Und um das finde ich gefährlich. Ja? Und um da den richtigen Grad, die richtige Gratwanderung zu finden, was sollte man können, wie sollte man ausbilden, deswegen, um jetzt den Schluss hinzukriegen, auch die Kurve wieder zu kriegen, ist mit dieser Interaktion im Kontext von Akademisierung, von Ausbildung, von auch Research recht wichtig. Weil ich denke, dass ich in dieser Rolle, die ich haben darf, bei dieser Firma in dieser Verantwortung zu sein, auch immer noch mal so einen praktischen Blick reinbringe. Praktischer Blick von wegen, ja, was geht? Praktischer Blick von wegen, was wird gekauft? Weil wir müssen offen sein, wir sind alle keine philanthropischen Institutionen, sollten den einen oder anderen Euro, Dollar, was auch immer, Yen verdienen. Und deswegen müssen wir auch immer gucken, was passiert da mit einer Business-Modellierung. Ne? Und dann natürlich mit dem Hintergrund, ich meine, dem klinischen Hintergrund, den ich habe als Pfleger, ich bin ausgebildeter Krankenpfleger und auch Arzt, das dann zusammenzubringen, auch immer wieder diskutieren zu können mit klinischen Kolleginnen und Kollegen, das ist schon eine richtig spannende Aufgabe. Und die zunächst nur bedingt etwas vielleicht mit meinem originären Job bei Daedalus zu tun hat.
Ja? Ich finde, das Thema Ausbildung ist eigentlich ein super interessanter Startpunkt. Früher war es ja auch so, dass Ausbildung hat geheißen, man hat erstmal was gelernt und es hat dann auch zumindest mal ein paar Jahre irgendwie angehalten. Heute hat man das Gefühl, dass die Veränderung in vielen Bereichen so schnell ist, dass sich das eigentlich fast in so einen konstanten, wir haben schon immer über Continuous Learning gesprochen, aber mehr denn je in so einen kontinuierlichen Prozess bewegt, weil die Modelle einfach so schnell besser werden. Ich denke gern an die multimodalen Modelle, die irgendwie vor 12 Monaten auf einmal als Durchbruch kam und dann Sachen one-shotten, die früher irgendwie massives Training über viele Jahre mit komplizierten Annotationen von Datensets erfordert haben. Wie siehst du das, wenn du jetzt dich auch selber mit Ausbildung beschäftigst, im Kontext dieser Sache?
Das ist, müssen wir uns fragen, wenn wir uns auf die Ausbildung konzentrieren, die sich so, ja, Data Science, Data Engineers, die Mädels und die Jungs, die sind recht bei der Sache. Ne? Die kriegen das alles hin. Aber das ist nicht die Ausbildung, die ich vielleicht meine. Die ist wichtig und die ist notwendig und wir brauchen diese Grundlagen. Ich komme eher so aus der, wie wollen wir das nennen? Applied Education, also für die am Patienten, mit der Patientin oder im Gesundheitskontext arbeiten wollen, müssen, dürfen. Ja? Wie kriege ich da diese Grundlagen hin? Da muss ich vielleicht nicht verstehen, dass wir eine Random Forest Modellierung kombinieren könnten mit irgendwas anderem und dass ich dadurch bessere Tweaks hinbekäme. Was ich hingegen verstehen muss, ist, was du gerade sagtest, guck bitte jeden Monat einmal nach, was es Neues gibt. Ja? Und lass dir erzählen, was das Neue denn wirklich ist und besorg dir mindestens 2, 3 idealerweise scientific Links dazu. Guck mal nach, was ist wirklich dahinter und versuch es für dich dann zu evaluieren. Was ich nicht erwarte, ist, dass du die Mathematik dahinter verstehst. Also, wäre schön, aber schwierig. Ja. Aber was ich erwarte, ist, dass du aktiv sagst, naja, ich muss hier wirklich aktiv für mich selbst, jeden Tag nicht, aber einmal im Monat schauen, was gibt es da Neues. Und das gehört für mich dazu, wenn ich über Ausbildung rede. Das gehört für mich dazu, dass ich einmal eine Grundlage habe, was geht, was wird gehen, wohin wird es gehen und dass ich dann aber aktiv dranbleibe. Ich muss da lernen. Und ich hatte heute Morgen einen wunderbaren Call mit einem berühmten Institut. Die beschäftigen sich mit multimodalen Ableitungen aus mRNA Bulk Sequencing und wie ich das Genophenotype-mäßig matchen kann, wie ich das zusammenbringen kann und wie ich daraus wieder ableiten kann, Vorhersagemodelle, die ich dann mit meinen phänotypischen Daten in der EMR kombinieren könnte. Wow, geil. Ja, die Mathematik dahinter war ich nicht zu verstehen, aber ich muss kapieren, dass ich, wenn ich jetzt, ich bin junge Kollegin, vielleicht in der Gynäkologie, vielleicht beschäftige ich mich mit Brustkrebs, dann muss ich nicht nur wissen, dass es BRCA1-2 Genveränderungen gibt, die therapieentscheidend sind. Ich muss die vorher herausfinden, sondern ich muss wissen, dass es ohne diese gar keine Therapieentscheidung mehr gibt. Und ich muss dann wissen, dass es Modellierungen geben könnte, die mir vorhersagen würden, wie dann der Response auf die rezeptorspezifischen Aktivitäten, die ich machen muss oder machen könnte, wie der Response sein würde in der Vorhersage. Das geht nicht mehr, indem ich mir das in meinem Kopf ausdenke. Das schaffe ich nicht mehr. Ja.
Jetzt ist es ja so, und ich mag es eigentlich nicht, da immer so überkritisch in Deutschland zu sein, weil wir das eh zu viel sind und uns zu wenig auf die optimistischen Themen konzentrieren. Aber traditionell würde ich mutmaßen, waren wir nicht sehr gut darin, technische Learning-Aspekte in gerade die medizinischen Ausbildungsbereiche zu integrieren. Was glaubst du, müssen wir machen, sowohl aus wirklich universitärer Sicht, aber auch aus Konzernsicht, wenn wir jetzt über Kliniken und Co. sprechen, um da den Fokus besser zu setzen?
Hast du schon gesagt, Fokus setzen. Wenn man sich vornimmt, wir nehmen von, jeder von uns bildet der aus. Ne? Wir bilden unsere Mitarbeitenden aus, egal ob das nun reguliert ist oder nicht reguliert ist. Die klassischen Ausbildungswege, universitär oder nicht universitär, sind vorgeschrieben. Wenn man aber sagt, pass mal auf, selbst für Fächer, wo es ganz komisch klingt, nämlich Medizin oder Produktmanagement, wie bildet man Produktmanagement aus und wie kombiniert man das denn mit so AI-Zeug? Schwierig. Wenn wir sagen, wir haben einfach nur im Kopf, es gibt einen Fokus. Und dieser Fokus heißt, wir müssen AI applied, also anwendbar ausbilden und sagen, wir nehmen dafür 10% des Curriculums und sagen, 10% füllen wir damit. Das ist schon genug, das reicht aus. Weil was ich nicht erwarte, ist, dass jeder Data Scientist wird. Und ich glaube auch nicht daran, dass jeder seine eigenen Umgebungen, egal wie gut die Modelle sind, egal wie gut auch die Agentic Wave oder jetzt uns zeigen wird, wie schnell man etwas tun kann. Ja, und ich weiß, der Assistenzarzt sitzt da und baut sich irgendwas mit Agentic zusammen und eine Stunde später hast du eine App oder so. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass ich ein breites Toolwissen hinkriege. So ähnlich. Der Mediziner geht in seiner Ausbildung ja unter anderem, ich weiß nicht wie oft heutzutage, aber mindestens einmal in die Woche daher und lernt untersuchen. Ja? Bei dem Untersuchen lernen, lernt er mit Methoden umzugehen. Was ist so ein Stethoskop? Was kann das?
Ja.
Ja? Was höre ich da? Wie muss ich hören? Ja? Was ist so ein EKG? Wo muss ich das hinkleben? Und was sehe ich da? Ja? Und all das, beide Beispiele, Stethoskop und EKG brauche ich heute nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr, weil die Geräte sind so geil, die bilden mir eine viel, viel tiefere, intelligentere Ableitung dar als Entscheider. Dennoch muss ich das lernen. Ich muss das lernen, sonst das ist Punkt. Ja? Und so möchte ich, dass das auch mit AI passiert. Ich muss das lernen, dass es das gibt. Ich muss das nicht 100 Millionen % verstehen. Ja?
Wie schaust du denn auf das Thema sozusagen auch Skill Loss durch AI? Also es ist eine Debatte zum Beispiel. Wir beschäftigen uns ja auch mit KI-Arztbriefgenerierung und solchen Sachen, wie ganz viele in dem Bereich. Und wenn dann Chefärzte beispielsweise sagen, ich mache mir eigentlich Sorgen, dass gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen durch den Wegfall dieses Arztbriefschreibens, auch wenn es ja heute auch schon zum Teil viel getemplated ist, wenn wir ehrlich sind, verlernen oder gewisse Erfahrungen gar nicht machen und gewisse Learnings nicht machen, um richtig zu realisieren, wie die Zusammenhänge sind.
Das ist wirklich wahr. Das wird so sein. Ich frage direkt, kannst du noch eine Karte lesen im Auto?
Also es wäre zumindest sehr unkomfortabel.
So. Ich komme zurück zu dem kleinen Beispiel mit dem jungen Radiologen, wo der sein Chef sagte, der braucht das nicht mehr zu wissen, was das ist mit dieser Subarachnoidalblutung. Das ist dasselbe Beispiel. Muss ich das wissen? Ich denke, ja, ich muss das wissen. So. Werde ich, jetzt nehme ich ein Wort, das streichen wir irgendwie raus, das schneiden wir nachher weg. Werde ich faul und denke nicht mehr nach? Ja. Der Arztbrief hat ja zwei Funktionen. Ja, die Funktion Nummer eins ist, ich informiere den mir Folgenden darüber, was passiert ist, damit die Kollegin weiß, was ich eigentlich machen würde. Und im Ideal informiere ich auch noch den Patienten darüber, was passiert ist.
Ja.
Ja, das ist so eine Funktion. Die zweite, die oftmals, und die hast du implizit angesprochen, die oftmals ignoriert wird, ist, ich denke über den Fall nach.
Ja.
Ja, dieses epikritische Denken, deswegen heißt das Ding ja auch eigentlich Epikrise. Ja, dieses epikritische Denken, also dieses zusammenfassende Denken über den Fall, ist eine sehr, sehr wichtige, fast schon didaktisch wichtige, aber auch intellektuell wichtige Aufgabe. Und ich sag mal so, der wir uns eigentlich nicht mehr zu widmen brauchen. Wirklich nicht. Und ich sehe, was die Kollegen sagen, ich verliere mein kritisches Denken, sehe ich. Jetzt kommt aber mein großes Aber, mit ganz fetten Großbuchstaben geschrieben. Aber war ich wirklich in der Lage, alle Elemente des kritisch notwendigen Denkens überhaupt abarbeiten zu können? War ich in der Lage, sämtliche Laborwerte adäquat einzusortieren? War ich in der Lage, sämtliche möglichen Kombinationen der Komorbiditäten, die ich vielleicht sehe, in ihrer letzten Ableitung der evidenzbasierten Medizin, dessen Leitlinien ich vielleicht vor 3 Monaten das letzte Mal gelesen habe, die aber gestern neu gemacht worden sind, bin ich wirklich in der Lage, all das epikritisch genug einzusortieren? Ich sag mal, nee, bin ich nicht. Ich nicht. Ja? Mir fehlt dazu die ein oder andere Hirnwindung, weil das ist richtig, richtig komplex. Und jetzt könnte man sagen, ja, Epikrise, also Arztbriefschreibung, bleibt wichtig, wie es ist, aber jetzt mittlerweile habe ich noch eine andere Funktion obendrauf, weil AI schafft es mir, alle Elemente des Kontextes des Patienten da reinzugeben und, wenn wir es gut machen, auch noch die externe Evidenz, die vielleicht vorgestern publiziert worden ist, dazu zu bringen. Wenn wir das richtig zusammentun, dann haben wir ein ganz anderes Werkzeug. Dann ist es nicht nur ein epikritisches Denken, dann ist es ein metakritisches Denken und dann haben wir eine neue Qualität. Und dann sage ich, ist es Gewinn.
Ja.
Und ich verliere dabei nicht. Ja.
Finde ich super, super spannend. Ich glaube tatsächlich auch, at the end of the day sind es Sachen, die wir jetzt einfach in den nächsten Monaten und Jahren so ein bisschen für uns genau ergründen müssen und vielleicht ein Teil des kritischen Denkens genau da reinfließt, überhaupt neu zu definieren, was sollte ich in meiner Arbeit überhaupt machen? Weil das ist ja eigentlich eine Frage, die die Möglichkeiten von AI uns auch aufdrängt, wenn bestimmte Felder einfach komplett wegfallen.
Vielleicht ganz kurz. Gehen wir nochmal auf das Beispiel von dem Arztbrief zurück. Ne? Ich habe, wirklich, es ist wahr, ich habe Kollegen, klinische Kollegen gesehen, die von der IT-Abteilung oder von dem Vorstand dahin gezwungen, so eine automatisierte Arztbriefschreibung zu benutzen, ja, es nicht lassen konnten, ganz unten drunter zu schreiben, nicht von mir erstellt. Wirklich wahr.
Ja.
Ja. Oh, schwierig. Schwierig. Ich verstehe, warum. Ich verstehe, warum. Das eine ist eine Frustration. Das andere ist, nee, ich übernehme die Verantwortung nicht. Und das dritte ist, das Ding macht Fehler und das sind nicht meine Fehler. Ja? Und das müssen wir diskutieren. Ja? Weil da kommt ganz, ganz schnell, okay, wohin geht die Verantwortung? Weil sie ist beim Arzt. Sie bleibt beim Arzt.
Ja.
Ja? Aber da bringe ich immer wieder meine ganz, ganz einfachen Beispiele. Hinterfrage ich denn, wie so ein MRT-Gerät funktioniert und ob das Helium gerade richtig befüllt worden ist und ob die Umdrehungszahl richtig war oder ob die 3,5 Tesla eher doch nur 3,2 Tesla? Nee, meine ich, weil ich weiß das gar nicht.
Ja, ich finde den MRT-Vergleich eigentlich richtig cool, weil er sehr gut vor Augen führt, dass es eigentlich einfach nur ein komplexes System ist mit einem Output und die Emotionalität kommt eigentlich primär daher, dass wir Menschen diese Aufgabe vorher gemacht haben. Hätten wir sozusagen vorher aus irgendeinem magischen Grund diese MRT-Bilder
so
erzeugen
können, genau.
Dann hätten wir wahrscheinlich dieselbe Thematik auch da.
Ja.
Aber eigentlich ist aus dem Rational heraus die Metapher unglaublich passend, finde ich.
Die ist total passend. Viel, viel einfacheres Beispiel. Man hat mich damals in dieser Ausbildung geprügelt, bis ich verstanden habe, wonach ich zu hören hätte, um diese Herztöne richtig einordnen zu können. Das ist sauschwer. Das ist sauschwer. Und ob ich so ein Rasseln oder ein Springen oder ein Murmeln richtig identifiziere, wow. Das heißt, das braucht langes Training. Und ich glaube, sagen zu können, da mag man mich jetzt dafür auch steinigen, dass der unerfahrene junge Assistenzarzt damit eher nicht zurande kommt. Ne? Da brauchst du Erfahrung. So, jetzt hast du aber da gibt es viele Firmen, die das auf den Markt gebracht haben, ne? Legst du auf, musst du nur richtig positionieren und die machen Mustervergleich. Die nehmen das auf, die Geräte machen Mustervergleich mit dem, was seit Jahrzehnten bekannt ist, wo Herzfehlergeräusche zugeordnet werden zu Herzfehlern oder zu normalen Herzgeräuschen und so weiter und sagen mir, pass mal auf, ABC, Geräusch X macht Y und deswegen ist Z. Wo ich sage, geil, geil. Ja, und ich muss nicht verstehen, ich muss dabei jetzt nicht verstehen, dass das Mustervergleiche sind. Ich muss dabei jetzt nicht verstehen, dass das, was auch immer die Methode, muss ich nicht verstehen. Und jetzt kommt die ganz spannende Frage. Muss ich wirklich jetzt als Assistenzarzt noch lernen, wie sich Herzgeräusche über Stethoskop anhören? Ich habe meine Meinung. Nö. Aber ich bin auch vielleicht zu unfallchirurgisch geprägt. Also uns wird ja nachgesagt, dass wir sehr, sehr eindimensional unterwegs sind. Aber das sind die Themen.
Ja. Gleichzeitig finde ich, wenn wir da jetzt mal drüber nachdenken, eine Arztbriefschreibung ist ja schon in dem, was Menschen in sozusagen Komplexität bewältigen, auf jeden Fall fortgeschritten. Mhm. Wenn wir dazu kommen, dass eigentlich diese komplexen Aufgaben immer mehr von AI übernommen werden, und das in verschiedensten Bereichen, stellt sich ja irgendwann auch die Frage, was bleibt dann sozusagen in einer Endausbaustufe noch für uns Menschen überhaupt übrig zu tun?
Ja.
Sehr philosophische Frage, aber eigentlich führt die Mini-Diskussion, die wir hatten, finde ich, schon zu dem Punkt, wo man sich diese Frage stellen muss. Wie blickst du da drauf? Bist du da eher optimistisch und sagst, ja, wir haben dann immer mehr Zeit, uns weiteren sozusagen noch komplexeren oder strategischen Themen zu widmen?
Ich nehme mal die hohe Kunst der Arztbeschreibung für mich ist bei einem Patienten, der 20 Tage, 30 Tage auf der Intensivstation gelegen hat, vorher 3 OPs hatte, 5 Komplikationen. Und dann sitze ich da, armer Kerl, nicht ich, Kollegin. Patient wird, weil wir jetzt gerade ein Reha-Bett gefunden haben, wird morgen früh verlegt. So, jetzt war der 45 Tage da, 30 Tage Intensivstation, 15 Tage plus minus noch auf normal und so, ne? 45 Tage da und jetzt habe ich die Verantwortung, bis nachher gleich diesen, Entschuldigung, blöden Arztbrief zu schreiben, der morgen früh in der Verlegung oder im Ideal schon heute Abend mit übermittelt werden soll. No way. Keine Chance.
Ja.
Keine Chance. Ich schaffe das nicht. Also nicht nur intellektuell, ich schaffe das einfach von der Last her, von der Arbeitslast her nicht. Zu deiner Frage. Das ist für mich immer die Königsdisziplin der Arztbriefschreibung. Ja? Dieses Abwägen, das ist alles passiert, was ist da wichtig, wo sind die Komplikationen gewesen und so weiter und so weiter. Oder auch Neurologie. Neurologie ist spannend, wenn es darum geht, differentialdiagnostisch zu arbeiten. Es könnte das sein, aber spricht auch dafür und das werte ich jetzt. So, wenn mir jetzt Folgendes aber gegeben werden würde, jetzt kommen wir zum Punkt, was denn für uns bleibt, uns Menschen bleibt. Ja? Pass mal auf, das sind die Fakten. Hier gehen wir jetzt mal ganz kursorisch durch. Ich, AI, hab dir das mal zusammengefasst. Ja. Du, Kollege, musst mir vertrauen. Das ist ein anderes Thema, bereden wir gleich. Das Vertrauen in AI. Du musst mir vertrauen. Wenn du mir vertraust, ist hier meine Empfehlung. Aber es könnte auch sein, wo ich jetzt deinen ärztlichen Input brauche, dass hier eine wahrscheinliche Entwicklung sein könnte. Guck mal nach. Hilf mir mal. Interaktiv. Das wird bleiben. Jetzt kommt aber die spannende Frage. Wenn ich denn alle Kompetenzen vorher abgegeben habe, wie bin ich denn noch in der Lage, diese Wertung abgeben zu können? Ne? Woher habe ich diese Kenntnis? Ne? Und da bringe ich ein Beispiel, das ist ganz alt, uralt. Das ist mein zweites Jahr meiner Assistenzarztausbildung. Da war ich auf einer unfallchirurgisch fokussierten Intensivstation. Ja? Und bin so ganz brav immer mit dem Oberarzt näher gedackelt. Und plötzlich geht er so zielstrebend, ich habe diesen Moment vor Augen, zielstrebend geht er zum Patienten, beginnt an den Geräten darum zu fummeln. Was machst du denn da? Ja, der Patient wird nachher in die Sepsis rutschen. Wie wird nachher in die Sepsis rutschen? Hä? Ja, ja. ich sehe das. Frage ich ihn, was sagte das? Und der antwortet mir, womit? Mein Bauchgefühl. So, er hat recht. Weil, was ist das Bauchgefühl? Ich weiß nicht, der Kollege war, ich weiß nicht, 20 Jahre, guckt jeden Tag auf diese Monitore, sieht jeden Tag die Patienten, guckt sich jeden Tag an, wie die schwitzen, wie sich die Pupillen verändern, wie sich die Hautfärbung verändert, wie das wieder in Korrelation steht zu irgendwelchen komischen Kurven, zu dem, was sie an Medikamenten bekommen haben, wie viel Flüssigkeit da gerade reingeflossen ist. Das ist keine Wissenschaft. Das ist keine Wissenschaft. Das ist aber Mustererkennung, die ich irgendwo, und ich habe keine Ahnung wo, mental verarbeitet habe, kognitiv verarbeitet habe und die ich dann im entscheidenden Zeitpunkt in der Lage bin, abzurufen und in die Waagschale zu werfen. Und das, glaube ich, bleibt.
Ich finde das auch ein sehr gutes Beispiel dafür, was Bauchgefühl eigentlich ist. Soll jetzt heute nicht im Großen unser Thema sein, aber ich lese heute immer mehr von Leuten, dadurch, dass wir heute durch die Wearables ja einen viel anderen Zugang haben zu unseren Gesundheitsdaten, die Leute immer mehr in der Lage sind, sozusagen ihr Körpergefühl mit den Metriken, die sie ständig sozusagen dazu aufnehmen, zu assoziieren und dann teilweise in die Lage kommen, eigentlich unterbewusst ihren Blutdruck extrem gut zu schätzen. Weil es einfach irgendwie dann doch im Unterbewusstsein, Mustererkennung ist da ein gutes Wort für.
Es ist Mustererkennung, was soll es denn sonst anders sein?
Genau.
Ja. Und, und jetzt könnte man, jetzt wird es aber echt philosophisch, auch diese Muster sind ja, wenn es Muster sind, erkennbar. Und Maschinen sind da besser im Erkennen von Mustern. Also wird ja auch das irgendwann. Aber Slippery Road. Also da gehen wir heute vielleicht noch nicht drauf ein.
Genau. Ich glaube auch, zum Schluss, wir sind in einer Zeit, wo sich die Zukunft schwerer einschätzen lässt als jemals zuvor. Und irgendwann, selbst wenn es technologisch möglich wäre, kommt man sicherlich an soziale und regulatorische Grenzen, die dann auch gewisse Sachen einbremsen.
Immer. Regulatorik ist ein geiles Beispiel. Ich hatte einen wunderbaren Case, wo wir uns mit einem bekannten, großen neuroradiologischen Institut zusammengetan haben und geschaut haben, kommt zurück zum MRT. Beim MRT sehen wir ja eigentlich nicht das, was wir sehen sollten. Ne? Also ist ja viel Information in den Bildern drin, die wir nicht sehen. Die wir nicht sehen. Also weil wir können sie nicht sehen. Okay? Und ich weiß den Faktor nicht, der wird immer debattiert, 1 zu 100, 1 zu 1000, whatever. Spielt keine Rolle. Was macht man? Heutzutage nimmt man Kontrastmittel, spritzt die. Die haben gewisse Eigenschaften, die kann ich erklären. Und dann sieht man mehr. Ja, man macht das vor allen Dingen in der Neurologie, in der Neuroonkologie und so weiter. Ne? Und dann sehe ich also, wenn ich vorher nichts gesehen habe, sehe ich durch die Kontrastmittel mehr. Ne? Der meist benutzte Wirkstoff ist Gadolinium. Das ist so ein Schwermetall. Ja, jetzt völlig wurscht. Umweltgift hoch 10. und wenn man in San Francisco in der Bay Area mal misst, die Schwermetallbelastung ist die 10-mal höher, weil wir dort die welthöchste MRT-Konzentration haben an Geräten. Ist einfach so. Spielt keine Rolle. Das Problem ist aber, es ist teuer. Auch noch egal. Viel schlimmer. Das lagert sich irgendwie unspezifisch in bestimmten Hirnregionen ab. Und das macht bei manchen Patienten unspezifische Nebenwirkungen. Und wir wissen nicht genau, warum. So, jetzt stehe ich jedes Mal, wenn ich dieses Kontrastmittel gebe, vor dieser blöden ethischen Frage, ich sehe ohne das Zeug, sehe ich zu wenig. Und ich könnte vielleicht einen Tumor oder ich könnte vielleicht einen neuen Plaque bei einer multiplen Sklerose vermissen, das nicht sehen. Aber wenn ich das wieder jetzt die Kontrastmittel gebe, was ja eigentlich Vorschrift ist, schade ich dem Patienten vielleicht. Ganz schlimme Abwägungsfrage. Also ist die Community dabei, seit Jahr und Tag Methoden zu finden, wie man dieses Risiko minimieren kann. Ne, da gibt es ein paar Ansätze. Man bastelt an den Kontrastmitteln rum. Man versucht, die Geräte noch besser laufen zu lassen. Oder man nimmt die Information, die da ist, und versucht, diese Information zu optimieren. Ha, sind wir bei KI. Mal bei AI. Das haben wir getan. Wir haben uns überlegt, gibt es algorithmische Möglichkeiten, wo wir Muster Enhancement vornehmen können? Ja, gab es. Und wir haben in der Tat eine Methode gefunden, wie wir wenn normalerweise der Patient 100% Kontrastmitteldosierung bekommen hat, wir dieselbe Kontrastierung, also dieselbe Schärfe und dieselbe Fähigkeit, Tumoren oder andere Läsionen zu sehen, bei schon 33% des Mittels sehen könnten, indem wir nur 33% gespritzt haben, Kontrastmittel, dann den Algorithmus, den wir entwickelt haben, drüber laufen lassen, ne, und dann haben wir das verglichen mit den 100% Bildern und kurioserweise, Regulator sagt, nö, lass ich euch nicht zu. Wie? Das ist doch geil. Ja, ja, geil, aber wir lassen es nicht zu. Wir wissen ja nicht, was der Algorithmus macht. Das war jetzt vor 3 Jahren. Mittlerweile haben sich auch die Regulator, also die, die sich damit beschäftigen, bei den Notified Bodies und bei anderen Authorities damit begonnen, auseinanderzusetzen. Es weicht langsam auf. Das ist nichts Negatives, sondern das war ein Lernprozess. Ne? Vorher haben die gesagt, naja, ein medizinisches Produkt reguliert, das müssen wir verstehen, und zwar von A bis Z, mit jedem einzelnen kleinen Schritt dazwischen. Ja. So ist die Vorschrift. Ja. Wir müssen das verstehen. Bei einem Algorithmus, der auch noch selbstverstärkende Elemente drin hat, weißt du nicht, ob der gerade diese Route oder diese Route genommen hat. Das weißt du nicht.
Ja.
Das kriegst du auch mathematisch hinterher nicht mehr raus. Und ich verstehe die Jungs, wenn die sagen, nee, das können wir nicht regulieren. Weil das, und das ist jetzt besser. Ist jetzt besser, man kann sich hinsetzen und debattieren, dann guckt man sich ganz genau das Modell an und guckt an, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es in die eine oder in die andere Richtung geht. Und da gibt es auch Methoden, da gibt es, hast du bestimmt schon gehört, SHAP, S-H-A-P. SHAP ist ein ganz großes Thema momentan, wie man auch Workflows da modellieren kann und wie man trotzdem da was zurückkriegt, was ich vielleicht regulieren kann oder anschauen kann oder nachweisen kann. Und du hattest Regulatorik gesagt, wäre vor 3 Jahren bei mir ein Hauptthema gewesen, wo ich gesagt hätte, geht gar nicht, hat sich aber begonnen zu entwickeln. Ja.
Ich finde, bei dieser ganzen Regulatorik-Debatte, wir tendieren gerade in Europa ja immer dazu, das so wahrzunehmen, dass die Regulatorik uns immer beschützt. Ich finde, was manchmal in der Debatte ein bisschen verloren geht, ist, dass Regulatorik ja auch Opportunitätskosten hat. Je länger man braucht, um Innovation in die Praxis zu bringen, desto länger habe ich ja auch Patientinnen und Patienten, die sozusagen darunter leiden, dass diese Innovation nicht im Markt ist.
Ist eine Riesendebatte. Jetzt muss man... Jetzt wird's systemkritisch, weiß ich nicht. Es wird interessant. Ehrenrettung, okay. Es gibt in der Tat es gab in diesem Jahr eine Einladung vom Forschungsministerium, wo Leute, die im Kontext KI und Medizin in Deutschland ein bisschen was zu sagen haben, eingeladen worden sind. Ne? So Jungs wie Felix Nenser waren dabei. Und da waren wir mit dem Ministerium, waren wir so, ich weiß nicht wie oft, 4-mal oder 5-mal in langen Austauschen. Die hatten immer sehr konkrete Fragen. Wir haben dazu Feedback gegeben. Und die Intention, warum ist das veranstaltet worden, war, naja, das, was du gerade sagtest, dieses Verhindern, das wollen wir auch nicht. Wie können wir das ändern? Was müssen wir tun? Wie können wir das forcieren? Wie können wir es schneller machen? Was gibt es für wirkliche Hürden aus eurer Sicht? Was ist gefährlich? Was geht? Was können wir vielleicht einfach so machen? Und was mir zeigte, naja, auch da ist ein Umschwung im Denken da. Zumindestens, fand ich das enorm spannend und auch enorm positiv, dass ein Ministerium sich damit beschäftigt, zu denken, wie es proaktiv helfen kann.
Ja.
Statt negativ zu regulieren. Weißt du, wie ich es meine?
Ja, absolut. Ja,
das finde ich gut.
Ja. Ich finde, das ist ja ganz oft bei Konflikten so, dass man eigentlich gar nicht unbedingt unaligned im Ziel ist, aber einfach gewisse Rahmenbedingungen halt manchen Sachen entgegenstehen.
Ja.
Aber nochmal reassuring auch, das so zu hören.
Nee, wirklich, das hat mich total positiv gestimmt. Wir haben da gerne, ich glaube, jeder von uns hat da gerne mitgemacht, unsere Sichtweise da reinzubringen. Und da kommt jetzt irgendwann ein Report, da wird drinstehen, was man da machen könnte. Und jetzt die spannende Frage, wie wird das umgesetzt? Weil dann hast du nochmal eine andere Ebene, da hast du Gesetzgebung, Referentenentwürfe und so weiter und so weiter. Das ist nochmal ein anderes Brett, was dann gebohrt werden muss. Ja.
Die andere Perspektive sozusagen ist ja auch, du bist sehr global unterwegs und jetzt stehen wir ja alle irgendwie immer im Wettbewerb auch, gerade was AI-Technologie vielleicht auch angeht derzeit. Und der Trend in anderen großen Märkten, USA, China, ist ja eher zu sagen, wir verzichten komplett auf Regulatorik und treten so richtig aufs Gaspedal. Wie siehst du das sozusagen im Kontext unserer europäischen Sichtweise auf die Dinge? Macht es Sinn, bei diesem wichtigen Thema machen wir das Richtige oder machen die anderen das Falsche?
Ich mache super praktisch, okay? Ich war im September 10 Tage in China. Einer meiner besten Tage, würde ich sagen, war ein Besuch in einem Krankenhaus. In einer kleinen Stadt, 1,5 Millionen Einwohner, ist eine Tier-3-Stadt, ist eine Kleinstadt. Das Hospital dort hat 1.500 Betten. Ne? Kann man bei uns einordnen. Nürnberg hat ungefähr 1.800 Betten. Ne? Also ist nicht ganz groß, aber ist schon ein richtig großes Haus. Und jetzt kommen die Zahlen. Mal ganz kurz die Zahlen merken. Die machen 90.000 Eingriffe pro Jahr. Die machen stationär. Ja? Die machen 250.000 Emergency Department, also Notaufnahme Patienten pro Jahr und 1,8 Millionen Outpatients pro Jahr. Wie funktioniert das Ganze? Und, die entscheidende Zahl, haben nur 2.300 Mitarbeitende. Das ist ein Fünftel von dem, was Nürnberg hat.
Krass.
Mhm. Wie funktioniert das Ganze? Ich komme da rein, ich habe die Fotos da, könnt man auf dem Mobile Phone das angucken. Du kommst da rein und du hast 160 Kiosks. Nicht 10, nicht 16, 160, okay? Diese Kiosks sind, WeChat kennst du, ne?
Ja. Ja?
Okay,
ja,
so. Ja. Sind verbunden mit deinem WeChat-Account. Ja, gehst einfach hin, Authentifizierung, ja. Dann ist all das in der Region, diese Region, wo ich war, ist dieses Delta um Shanghai herum, ja. Alles in dieser Region, was für dich relevant ist, Gesundheit, ist da drin. Egal. Und das ist nicht irgendwie reguliert, sondern das ist halt einfach mal alles drin über WeChat, ne? So. Dann sprichst du mit dem Kiosk. Und da sind natürlich DeepSeek LLMs drin. Ja, natürlich, logisch.
Ja,
ja. Ja? Und sprichst mit dem. Und dann, ich habe es nicht verstanden, weil es war in Chinesisch. Und ich habe aber die Jungs, die Patienten da beobachtet, ne? Und das nächste, dann setzt du dich dahin, Kiosk, sprichst mit dem und dann setzt du dich einen Schritt weiter, also drehst dich nur so ein bisschen um, ne? Da war so eine Konsole, ja, auf der Konsole hast du deinen Blutdruck gemessen. Ja, hast du dein SpO2-Dings da aufgesteckt und deinen Puls gemessen und SpO2 gemessen, hast deine Temperatur gemessen, dann auf dem Bildschirm war so eine Anleitung, wie du deine Elektroden für das EKG aufklebst. Musstest dich so hinlegen, hast du deine Elektroden selbst aufgeklebt, ne? Hast die Anleitung bekommen, ja, ist alles richtig, dann ist EKG gemessen worden. Und jetzt kommt's. Zwei Dinge, wo ich dachte, ey, Wahnsinn. Dann so eine Liege, also war in so einer Kabine, ne? Legst dich da hin. Und dann nimmst du so einen Schallkopf, Ultraschallkopf, so einen kleinen, ja, und kriegst auf so einem Monitor die Anzeige, wie du den auf dem Bauch zu halten hast. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts drehen. Ja. Das wird sicherlich keine hundertprozentig genaue Untersuchung sein, aber zumindest mal ein Anfang. Ja. Und das Allergeilste, dann steckst du deinen Arm in so eine Röhre, ja, ohne Scheiß, dann steckst du deinen Arm in so eine Röhre rein. Ja. Das Ding heißt Magic Nurse. Ja. Und dann krabbelt so ein kleiner Mini-Roboter drauf und nimmt dir venöses Blut ab. Ja, wo ich denke, ey Leute, genial.
Ja.
Und ich habe noch keinen einzigen ärztlichen oder klinischen oder pflegerischen Mitarbeiter gesehen bis dahin. Habe ich nicht.
Ja.
Okay. Und erst danach, wenn dann halt fertig ist, ich habe also mein Blut nicht nur abgenommen, sondern analysiert, die Historie ist besprochen worden, die Vitalparameter sind bestimmt. Ich habe zumindest eine grobe Idee, wie mein EKG aussieht. Ausgewertet natürlich und ich habe auch noch so einen kleinen Einblick, ob ich irgendwas grob Auffälliges in der abdominalen Sonographie untersuchen habe. Und erst dann und nur dann spricht der Erste mit mir. Die haben so ein extra Zentrum für, das nennen die Inpatient Admission Center. Ja, du kriegst kein Bett, wenn du aufgenommen wirst. Bett kriegst du nicht. Und jetzt müssen wir mal rechnen, die machen 90.000 Eingriffe pro Jahr. Ja, dann nehmen wir mal 220 Arbeitstage. Ja, das heißt, sie müssen Mathematik, da müssen irgendwie so 450, 500 Patienten pro Tag da durchknallen. Ja. Wie viele Mitarbeiter haben die da? Vier. Das heißt, pro Mitarbeiter, ein Mitarbeiter knallt 100, 110 Patienten pro Tag dadurch. Das funktioniert aus zwei Gründen. Grund eins, ich Patient habe jedes Recht an meine Personal Whatever aufgegeben.
Ja.
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 Muss so sein.
Ja. Ja.
Und zweitens, ich als Mitglied dieser Gesellschaft muss bereit sein, mich diesem Diktat zu unterwerfen. Und das hat nichts mit Technologie zu tun.
Ja.
Weil all diese technologischen, weil ich das Magic Nurse Ding noch nicht, das ist bei uns noch nicht zugelassen. Ich will das Ding herbringen. Das ist so geil. Ja. Da brauchst du noch ein bisschen Regulatorik. Aber Das hat nichts mit Technologie zu tun, weil wir haben, im Prinzip haben wir exakt dieselben Technologien.
Ja, ja.
DeepSeek ist es nicht besser als mit Modelle, die wir verwenden können. Ja? EKG-Automatisierung können wir seit 1000 Jahren, ich übertreibe jetzt, aber
ja,
ne, ist nichts, ist kein Rocket Science.
Ja.
Nichts von dem, was wir da heute gesehen, was ich da vor 10, 14, 15 Tagen, vor 4 Wochen gesehen habe, ist Rocket Science. Ist also kein technologisches Thema. Es ist ein, jetzt zurück zur initialen Frage, es ist ein, wie gehen wir als Society, als Gesellschaft damit um, Thema. Ja?
Da kommen ja direkt ganz, ganz viele Fragen. Also, glaubst du denn, wir sind überhaupt befähigt, diese Debatte derzeit so richtig zu führen?
Ach,
weil ich habe immer das Gefühl, dass wir eigentlich gar nicht dazu kommen, wirklich die sachliche Diskussion zu führen. Was wollen wir überhaupt? Schon mal eine ganz schwierige Frage. Und wie kommen wir zu dem, was wir wollen, auf einer gesellschaftlichen Ebene? Ich persönlich, wenn mir jetzt so vorstelle, in der Regel ist ja die Aufnahme im Krankenhaus kein sonderlich angenehmer Prozess in vielen Kliniken. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, ohne Wartezeit sozusagen in der Notaufnahme direkt all diese Sachen selber zu machen, wäre das für mich als zumindest mal Mensch mittleren Alters irgendwie eine angenehme Experience. Gleichzeitig ist ja auch im deutschen System schwer, sowas dann erstmal auch zu finanzieren, wenn ich immer noch Parallelprozesse haben muss. Und da gibt es ganz viel Komplexität, das in der Praxis so richtig umzusetzen. Hm. Aber es startet wahrscheinlich mit dieser gesellschaftlichen Idee irgendwo.
Wir haben, ich meine, es gibt ja Häuser in Deutschland, die Kiosks benutzen. Ne? Und die, ich glaube, die Akzeptanz ist groß. Aber da gebe ich ja nur das weiter, was, ich meine, das könnte ich auch irgendwie, keine Ahnung, das ist ja nur so ein bisschen Zeug, ne? Ich mache nur so ein bisschen Aufnahmeplanung.
Ja? Genau, ja.
Nicht wirklich was.
Ja.
Und ich bin auch der Überzeugung, dass, ich sag mal so, du brauchst eine gewisse Ausbildung, also du brauchst eine gewisse Ausbildung als Patient, nicht wahr? Also diese Patient Literacy ist super wichtig. Ich brauche eine gewisse Ausbildung, um zu kapieren, dass das, was ich da jetzt mit dem System mache, mir nutzt. Und wie ich das an die Patienten kriege, weiß ich nicht. Weil das ist wieder eine gesellschaftliche Aufgabe.
Ja.
Das ist keine Aufgabe des einzelnen Krankenhauses. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und das ist auch wieder so eine Negativdiskussion, die wir da eher führen. Ich will jetzt nicht wieder diesen toten Schimmel reiten, hier von wegen Datenschutz und so, weil Souveränität wäre ein Thema. Wenn wir sagen würden, passt mal auf, okay, all das, was wir hier machen, ist aber souverän und es bleibt nur in Deutschland oder bleibt von mir aus auch nur in dieser Umgebung. Ist ja technisch alles möglich. Ja, aber ich muss meine Bereitschaft erklären, da mitmachen zu können. Jetzt könnte man als Nächster, der in die Ecke kommt und sagt, naja, mach dir die EPA. Schwierig.
Ist eine Stretch-Aussage.
Ich weiß jetzt nicht, welche Kommentare du kriegen wirst von der Gematik auf diese Aussage hin, aber das ist schon gewagt. Ne? Aber es steht und fällt damit. Wir haben ja auch, warum ist die EPA ein Thema? Die EPA, wir kommen da gleich wieder weg. Die EPA ist ein Thema, die Idee ist geil. Punkt, fertig. Ne, wir sehen, es funktioniert in Shanghai, wunderbar. EPA. Nur richtig. Warum? Weil da kann ich mir sicher sein, dass da alles drin ist. Und zwar alles. Bei der EPA weiß ich das nicht. Weil da gibt es 5 Methoden oder 5 Möglichkeiten, welcher Teilnehmer in der Kette gesagt hat, nee, dieses Datum kommt da nicht rein. Nein, dieses Dokument kommt da nicht hinein. Nein, dafür gebe ich keine Freigabe. Also kann ich nicht davon ausgehen, dass alles da drin ist.
Ja.
Aber jetzt hören wir mit der EPA wieder auf, ist heute nicht Thema.
Ein anderes spannendes Thema, was du vorhin angeschnitten hattest, ist das ganze Thema Vertrauen in KI. Da wird mich mal deine Perspektive brennend interessieren. Ich habe das Gefühl, dass es gerade in Kliniken immer noch auch ein sehr großes Adaptionshindernis ist. Auch wenn wir nochmal das Beispiel Arztbrief bedienen wollen, eigentlich hattest du es vorhin auch schon implizit selber gesagt. Zum Schluss, wenn der Arzt da drunter schreibt oder die Ärztin, das kommt nicht von mir, haut das ja auch in diese Vertrauenskerbe mit rein.
So ist es.
Wie schaust du da drauf?
Ich verstehe es. Wobei wir jetzt sehr, sehr, wir könnten jetzt stundenlang das MRT und Stethoskop-Beispiel bemühen und würden feststellen, ey, wir vertrauen dem Ding ja auch. Ne?
Ja.
Aber lass uns wie du ja schon sagtest, hey, wir haben diese Prozesse alle vorher selber gemacht und deswegen trauen wir uns mehr als irgendeinem komischen, weiß ich nicht, Ding, was ich nicht verstehe. Also geht nur eine Methode. Und die Methode ist, dieses komische, ich weiß nicht was, Ding, zeigt jeden Schritt, was es gemacht hat. Also dieses Erklären, Explainable AI, ist enorm wichtig, um dieses Vertrauen aufzubauen. Und da gibt es dann wieder tausend Fragen, wie mache ich das? Ne? Wie mache ich das, ohne dass es für mich jetzt zur Überlast führt? Weil ich bin ja sowieso schon überlastet. Jetzt kriege ich das noch oben drauf.
Ja.
Muss man mal jeden Schritt nachgucken, was er da gemacht hat. Schwierig, muss man aufpassen, welche Schwellenwerte setzt man da und so weiter. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir keine Modelle rausgeben, die nicht jeden einzelnen Schritt der Entscheidungsfindung nachweisbar vorlegen können. Ne? Und ob ich das denn nachschauen möchte, ist meine Entscheidung. Aber ich muss es können. Und das ist meine Minimalforderung an solche Modelle. Meine Minimalforderung ist, ihr zeigt bitte schön jeden Schritt an, den ihr gemacht habt. Ihr zeigt bitte immer jeden, auch durchaus Evidenz in Intervall, zeigt ihr. Ja, ihr zeigt, dass es nur 92% Sensitivität und Spezifität ist. Ist wieder die schwierige Frage, versteht ein Mediziner, was Sensitivität und Spezifität ist? Aber das ist wieder Ausbildung. Ne?
Ja.
Aber ich zeige es. Ne? Oder ich zeige sowas wie Recall. Also wie häufig, wie gut ist die Methode, immer dasselbe auszusagen?
Ja.
Ja. Und wenn ich dann, schönes Beispiel. Ich kann ja in der Vorhersage von dem Auftreten oder vom Auftreten bestimmter Erkrankungen habe ich ja mittlerweile zwei Methoden, die ich da. Der klassische Weg, ich mache so NLP und dann mache ich klassische trainierte Deep Learning-Thematiken obendrauf. Oder ich haue den Krempel bei ChatGPT rein und kriege irgendwas zurück. Ne? So, und da kommen wir zum Thema Recall. Recall hat was mit Vertrauen zu tun und hat vor allen Dingen was mit Halluzination zu tun. Ne? Was man gut zeigen kann, immer noch, das wird sich auch ändern, ist, dass die klassisch trainierten Deep Learning Modelle einen super hohen Recall-Wert haben. Das bedeutet, die erfinden nichts. Ne? Währenddessen, wenn man sich dieselbe Frage, wir haben das wirklich gemacht im Kontext von postoperativem Delirium, haben wir beides miteinander verglichen. Haben wir geschaut, okay, im klassisch trainierten Deep Learning Umgebung und wir nehmen mal, das war noch die letzte Generation, das war nicht die jetzige, eine Generation zu, also vor ungefähr einem halben Jahr. Ne? Haben wir alle vier großen Modelle genommen und dieselbe Frage gestellt, dieselben Parameter mitgegeben, viele, viele Tokens da reingegeben und der Recall-Wert war nur ein Drittel von dem, was die Deep Learning Recalls uns gezeigt haben. Das bedeutet, dass, ich mache das jetzt sehr einfach, was ungefähr 60% gelogen war. Ausgedacht.
Das ist
nicht vertrauensbildend.
Das ist nicht vertrauensbildend.
Aber das muss ich zeigen.
Das muss ich zeigen.
Wenn ich das nicht zeige, wenn ich solche Daten nicht zeige, jetzt wieder natürlich, wie erklärt man Recall? Da sitzt die junge Assistenzärztin davor und überlegt erstmal, was meinen die jetzt? Die muss ich natürlich auch erklären. Aber ich muss die Methoden dahinter verständlich darlegen.
Und da kommen wir eigentlich wieder zu dem Ausbildungsthema.
Da kommen wir wieder dahin.
Zurück.
Ja.
Oder AI Literacy, wie man es so schön nennt.
Ja.
Für mich ist eigentlich auch immer noch ganz wichtig, einmal so ein bisschen vielleicht einen Schritt zurück von dem Begriff Vertrauen zu gehen, weil Vertrauen ist eigentlich ein sehr emotional geprägter Begriff.
Erklären ist besser.
Genau, wenn ich darüber spreche, vertraue ich einem Menschen, ist ein sehr emotionales Thema.
Ja.
Und ich glaube, ganz wichtig ist einfach auch anzuerkennen, dass halt LLMs, wenn wir jetzt mal bei LLMs bleiben, sind halt stochastische Modelle und keine deterministischen Modelle. Mhm. Und wenn ich das sozusagen in meiner Betrachtung dieses Tools mir einfach verinnerliche und sage, ich nutze hier ein Produkt, von dem ich weiß, es ist eben nicht deterministisch, aber ich habe die Kompetenz, sozusagen Ausbildung, die Ergebnisse zu interpretieren im Rahmen von dessen, was ich brauche und bin an den richtigen Stellen skeptisch, dann kann ich auch mit einer Antwort, die vielleicht 15% fehlerhaft ist, mir trotzdem eine halbe Stunde Zeit sparen.
Ja, ich würde das auch schrittweise aufbauen. Ne? Wir nehmen immer, natürlich sagen wir, komplexer Arztbrief. Genial. Es würde ja schon reichen, wenn ich die Intensivstation, Patient, 45 Tage gesamt, 30 Tage davon Intensivstation, wenn mir das Ding mal irgendwie zusammenfassen würde, und zwar verständlich und für mich in einer halben Minute lesbar, was denn passiert ist. Das würde mir schon reichen. Das ist eine hochgradig langweilige, aber wichtige Aufgabe, diese Synthese herzustellen. Und dafür sind die Modelle richtig gut.
Ja. Ja? Ich würde noch einmal ganz kurz Richtung China zurückgehen. Wenn wir...
Essen war nicht so lecker. Das war speziell.
Wenn wir das jetzt nochmal so wirken lassen, glaubst du eigentlich, wenn wir über Innovation sprechen, ist unsere lokale europäische Industrie global wettbewerbsfähig?
Schwierig.
Weil ja sozusagen, wenn man in diesem innovativen Bereich wirklich competen will, man auch dazu gezwungen ist, irgendwie die Sachen in der Praxis schnell zu iterieren, damit auch Revenue zu generieren, einfach Geschwindigkeit aufzubauen. Und wenn in den anderen Märkten das einfach viel schneller und leichter geht, ist es dann überhaupt möglich, da wettbewerbsfähig zu sein?
Das ist eine richtig schwierige Frage. Also ich kann die Rahmenbedingungen, wir kennen sie ja in beiden Märkten. Also wir kennen sie in diesem Markt nicht. Ich kann sie aus meiner Erfahrung da jetzt drüben nur zitieren. Ich habe den, wer war das? Ja, der Parteisekretär dieses Krankenhauses. Den habe ich gefragt. Sag mal was, Das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, ich will das gar nicht mehr.
Den habe ich gefragt, ey, was investiert ihr denn in IT und in Robotik und so weiter? Und er sagte, es ist uns egal, was wir investieren. Wir versuchen immer das zu nehmen, was gerade da ist, und wir probieren es aus. Und das Haus, in dem ich war, ist gebaut worden 2015, 2016. Der Neubau ist in 2027 wieder fertig. Das heißt also, da wird so viel also denen ist das Haus jetzt schon wieder zu alt.
Ja, ja.
Nach 10 Jahren.
Ja. Ja.
Und mit dem Haus kommen, und dann machen wir noch das in der Robotik, dann machen wir noch das in der Robotik, und das nächste große Thema wird Nursing-Robotik werden und so weiter und so weiter. Und dieses, koste es, was es wolle, dieses unbedingt, und wir benutzen unbedingt Technologie, das ist wieder eine gesellschaftliche Aufgabe. Weil ja, die werden Geld verdienen müssen, dennoch wird investiert. Und diese Investitionen sind nicht daran zu messen, ob ich jetzt hier, ich weiß nicht, 5 Euro vergütet bekomme oder Remimbi oder so etwas. Ne? Also was ich versuche zu sagen, Mindset-Thema, gesellschaftspolitisches Mindset-Thema. Jetzt sind wir aber ganz, ganz schnell bei einer ganz andere Debatte, weil ja. China ist eine andere Gesellschaft.
Ja,
ja? Ja. Da wird das im 5-Jahres-Plan umgesetzt und dann ist es gut. Also, jetzt kommen wir zurück zu Europa. Ich hätte ja gehofft, dass solche Firmen wie Aleph Alpha es schaffen. Ja? Man kann jetzt 1000 Mal debattieren, warum haben wir da eine Thematik und warum funktioniert das nicht so gut oder, ne? Aber wir haben auch gute Beispiele. Wir haben Nabla, wir haben Mistral, wir haben Corti. Jetzt nicht unbedingt deutsch, aber mindestens mal europäisch. Das sind alles gute Aktivitäten. Ne? Oder das, ich glaube, aus meiner Sicht beste medizinische Language Model haben wir jetzt in der Schweiz. Das war eine gesellschaftliche Verantwortung. Da hat man gesagt, okay, ETH und Kantone, mehrere zusammen übrigens, und die Forschungsverantwortung, wir investieren in das Modell. Ne? Und wir machen das und wir wollen das. Und das kostete den einen oder anderen Franken. Und das ist gewollt worden. Ne? Und ich sehe diesen Willen, wenn ich jetzt mal auf Deutschland schaue, sehr konkret auf Deutschland, in Deutschland nicht.
Das würde ich so unterstreichen.
Ich sehe den Willen nicht.
Ja. Ja? Ich finde, wir haben in Deutschland tatsächlich leider auch die Angewohnheit, zu viel Fördergelder in kleine, fragmentierte, nicht skalierbare Projekte zu investieren, die dann eigentlich in ihrem Effekt komplett verpuffen. Also ist ja in unserem Gesundheitssystem manchmal schwer, sich da offen kritisch zu positionieren, weil man trotzdem mit allen noch irgendwie zusammenarbeiten muss. Aber ich persönlich bin zum Beispiel gar kein Fan von dem Innovationsfonds der Krankenkassen, weil ich habe noch kein Innovationsfondsprojekt gesehen, das nachhaltig ist und dann wirklich in die Breite skaliert. Das gibt mal Geld, um irgendwie lokale Probleme zu lösen. Mhm. Aber ob man da jetzt 5 Millionen aus diesem Topf in der derzeitigen Zeit für investieren will, wo dann auch die Frage offen ist, kann das so maintained werden, halte ich für hochgradig fragwürdig.
Würde ja dazu führen, jetzt sehen wir jetzt mal eine ganz andere Ebene, dass wir Herrn Wildberger fragen, was ist deine Sicht drauf? Ne? Weil du hast die Verantwortung. Ne? Und Gesundheitswesen ist Vorsorgeverantwortung des Staates. Und das zu digitalisieren, habe ich verstanden, wäre die Aufgabe seines neu geschaffenen Ministeriums. So, jetzt gibt es aber so ein anderes Fachministerium, wo ich noch nicht wirklich weiß, wie da die Zusammenarbeit funktionieren wird. Ne? Ich wüsste auch nicht, wie man sich in die Debatte aktiv einbringen kann.
Ja. Ja.
Ich wüsste es nicht.
Ich glaube, das ist tatsächlich Teil des Problems, dass wir so viel Komplexität haben in der Selbstverwaltung und all diesen verschiedenen sozusagen Aspekten. Dann kommt noch das ganze Föderale ja dazu, was wir im Gesundheitswesen auch mit uns rumschleppen, dass es extrem schwierig ist, überhaupt die richtigen Debatten anzustoßen und zu führen.
Ja, die was ich auch hasse, was ich nicht leiden kann überhaupt nicht, ist dieses ja ständig darüber reden und nicht machen können. Ne? Und dieses Machen können fehlt mir momentan der Anpack. Ja, wir haben Modelle versucht, ich sage bewusst versucht, in den Markt zu bringen. Ja. Und ja, es wäre uns auch ohne KZG nicht gelungen, diese Modelle in den Markt zu bringen, weil nur darüber war plötzlich dann Finanzierung möglich. Ja. Und ja, ich frage mich, ob, wenn die Förderung ausläuft, die Adaption noch genauso bleibt oder ob sie runtergeht. Ich habe schwere Vermutungen, in welche Richtung es gehen wird. Ja. Und ja, da hat man mal was Positives bewirkt, aber das war auch nur so, mit Verlaub, so ein Tropfen, ne? So ein Einmal-Effekt. Und ich sehe momentan nicht den Modus operandi, wo die Themen gebündelt mal nach vorne getrieben werden, wo man sagt, okay, es gibt eine Fachabteilung dafür, die sich ministeriell damit beschäftigt, die, jetzt bin ich ganz, ganz vorsichtig, die föderalen Komponenten werden weggenommen.
Ich glaube, das ist ja so das Damoklesschwert über ganz viele Debatten, die genau. Man eigentlich gerade führen müsste. Ja,
genau so ist es. Und nein, hier wird dann mit dem, ich sag mal, man hat es ja auch so ein bisschen beim KZG gemacht. Ne? Man sagt, okay, wenn ihr das nicht tut, dann nehmen wir euch X% weg, vielleicht, mal gucken. Und da muss man auch wieder irgendwas finden. Entweder nimmt man den Knüppel oder das Zuckerli, muss man schauen. Aber das muss genau so kommen. Ja? Nicht um der Sache willen. Also KI um der KI willen ist Schwachsinn.
100%.
Ja? Ja. Aber wir hatten ja heute schon in den letzten, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt reden, So Change-Management-Themen. Ne? Wie gehe ich anders dahin, dass ich meine Arbeitszeit mit dem Durchlesen eben nicht beschäftige? Oder wie schaffe ich es, dass eben mein Patient erstmal gar keine Aufnahmekraft sieht, Beispiel China? Ja?
Ja.
Oder wie schaffe ich es, dass ich zwar sicherlich das Stethoskop noch beherrschen muss, aber die Differentialdiagnostik, ob das nun ein Stolpern oder ein Herzklappenproblem der ein oder anderen Herzklappe ist, das muss ich dann vielleicht nicht mehr wissen. Aber das gebündelt nach vorne zu bringen, ja, dazu braucht es eine, wie soll ich das sagen? Niederkompetenz und Schallungs. Also das ist eine Legislative. Das ist eine legislative Aufgabe. Ja. Ja, und die haben wir nicht.
Ja. Und etwas pessimistisch vielleicht ausgedrückt, leider gerade anscheinend auch nicht wirklich die politische Komponente, eine Mehrheit zu finden, sowas entschlossen durchzusetzen, gell?
Das verwundert aber, weil wir haben ja jetzt ein Ministerium, was sich mit Digitalisierung zu beschäftigen hat. Fand ich ja eine gute Sache. Ne? Und jetzt müsste konjunktiv den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wir greifen jetzt hier auch in die Fachkompetenz des Fachministeriums ein und sagen, unsere Vorgaben sind, ich weiß nicht, wie man das regeln kann. Man könnte vielleicht sagen, ihr müsst X% in Methoden. Ne? Oder man sagt, ihr braucht eine Fachabteilung dafür. Oder man macht gemeinsame Referentenentwürfe. Muss man, also dazu bin ich zu wenig im politischen Betrieb Berlins unterwegs, als dass ich das beurteilen könnte, was da gut wäre.
Ja. Aber wir sind ja im Herbst der Reform.
Im Herbst der Reform, genau. Genau.
Wir hatten vorhin das Thema auch ganz kurz schon einmal erwähnt. Was ich super spannend finde, ist das ganze Thema Robotik, was für mich lange Zeit eigentlich immer so ein bisschen langweilig war, weil es so vor sich hin stagniert ist über so ein paar Jahre und dann irgendwie den Erwartungen nicht so richtig gerecht wurde. Und jetzt ja auch durch die Möglichkeit mit KI physische Welten neu zu generieren, eine ganz neue Epoche von Training von humanoiden Robotern irgendwie begonnen ist. Mhm. Wie schaust du auf die Zukunft von Robotik derzeit?
Im Kontext Medizin.
Im Kontext Medizin und Gesundheit.
Im Kontext Medizin und Gesundheit. Wir haben ja mittlerweile schon richtige klinische Evidenz dafür, dass die Da Vincis dieser Welt in der Prostatachirurgie eindeutig überlegen sind. Das brauchen wir auch nicht mehr zu debattieren. Ja? Was wir auch nicht mehr zu debattieren brauchen, ist, ob die Präzision beim Ausfeilen des Oberschenkelknochens für den Hüftschaft besser oder genauer ist. Sie ist genauer. Punkt. Fertig. Ist so. Diese Debatte ist nicht mehr da. Die Debatte, die da ist, ist es wirtschaftlich. Und da denke ich, da glaube ich fest daran, dass die Kommodisierung dieser Umgebung dazu führt, dass es wirtschaftlich wird, wo es heute noch nicht wirtschaftlich ist. Das heißt, auch hier wieder in Paradigmenwechsel, wenn ich diese Tools nicht benutze, dann bin ich nicht mehr in meinem Fachgebiet. Punkt, fertig, so einfach mache ich das. Ja, und da haben wir dieselbe Frage wie vorher. Verstehe ich diese Tools? Nee. Nee, nicht wirklich. So, jetzt kommen wir aber zu dem, wo es eher um eine humanoide Interaktion ginge. Und das ist die nächste Frage, was kann ich denn, was kann, tausend Möglichkeiten. Ich hatte es davon erwähnt, die lieben Kollegen, die ich da besuchen durfte, werden sich jetzt vor allen Dingen um das Thema Pflegerobotik kümmern. Ne, da hat man viele Möglichkeiten, die man machen kann. Diese Magic Nurse habe ich gerade erwähnt. Ne, ich stecke meinen Arm in. Ey, das ist scary. Das ist, ich habe es selbst probiert. Das ist scary und das fühlt sich erstmal sehr, sehr seltsam an, aber es funktioniert. Ja, dann sind meine Venen vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, aber es funktioniert. Ne? Und wenn man, da gibt es ja viele Themen, die man als, oder was kann ich in der Robotik in der Wundversorgung machen? Ja, weiß ich nicht. Was kann ich, natürlich die ganzen logistischen Fragen. Ja, ich muss doch bitteschön als in der Pflege Tätiger oder Tätige nicht Material von A nach B und C und vorsortieren und ich sag mal sehr salopp Pillen ausdrücken und reinsortieren. Das ist alles Schwachsinn, brauche ich nicht. Ich habe doch eine ganz, ganz andere Aufgabe. Und dann geht's bis dahin, dass ich mir sicherlich Assistenz holen kann beim Tragen, Heben, Waschen. Absolut, ja klar. Ja. Also da wird viel passieren. Aber können wir das finanzieren? Ist nochmal eine andere Frage. Will ich jetzt gerade nicht aufwenden. Aber ich bin der Überzeugung, dass es irgendwann für mich fast einfacher sein wird, wenn ich in Robotik investiere, als dass ich in die selbe Arbeitskraft investiere, wenn ich offen sein darf. Es ist vielleicht sogar einfacher für mich, diese Robotik anzuschaffen, als mir ständig Sorgen machen zu müssen, wie kriege ich diese Fachkräfte ausgebildet, angeworben und gehalten.
Ja.
Und vielleicht kriege ich sie nur dadurch gehalten, indem ich den Kolleginnen und Kollegen so viel wie möglich abnehme von dem, was sie viel, 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 viel besser können, nämlich das medizinische, soziale Interagieren mit dem Patienten.
Ja. Ich glaube, zum Schluss wird es genauso kommen. Man hat ja immer die Wahl, welche Aufgaben können und wollen wir automatisieren und wie kann die Arbeitszeit, die dadurch frei wird, dann wieder anders genutzt werden. Und Teil der Problematik, die wir ja im Pflegeberuf haben, ist, dass es da eben auch Komponenten gibt. Also erstmal gibt es ja einen hohen Grad an Überlastung, ne? Und dann auch einfach Komponenten, die den Job eben attraktiver machen und auch unattraktiver. Hm. Und ich glaube, ein Thema, wo sich alle einig sind, ist mehr Verantwortung für, ich sag mal, gewichtigere Aufgaben ist auf jeden Fall was, was den Beruf attraktiver machen würde.
Ja. Haben wir jetzt gerade wieder eine falsche Entscheidung? Ich denke, aus meiner Sicht, falsche Entscheidung getroffen. Ich hätte gehofft, dass dieses jüngste Pflegegesetz sich endlich mal dem annimmt, dass sowas wie eine gestärkte Pflegekompetenz reinkommt. Also ich darf mehr machen als Pflegende oder Pflegender. So in Richtung Advanced Nursing Practitioner. Ich darf Arbeiten übernehmen, Verantwortlichkeiten übernehmen, die, ich sag mal, sehr bewusst im Grenzbereich liegen. Ich darf so etwas tun wie, ja, ich darf impfen. Oder ich darf verantwortlich, auch mit einer diagnostischen Verantwortung, eine Ultraschalluntersuchung machen. Jetzt ignorieren wir mal kurz, dass das auch per Robotik gehen könnte. Das ist leider nicht passiert. Was uns wieder dazu führt, dass all diese gesellschaftlichen Diskussionen, der Diskurs, der stattfinden muss, ist nicht nur beschränkt auf, wie werden Tools eingesetzt. Und Tools ist Robotik oder AI, völlig egal. Ja. Sondern das ist ein ganz andere, das ist nochmal eine Ebene drüber. Und das, ich weiß nicht, das greifst du kurz, was wir da gerade tun.
Und ich finde, das ist eigentlich auch das Unzufriedenstellende, dass man das Gefühl hat, man könnte eigentlich einen ganz großen Teil dieser Probleme lösen, aber irgendwie liegt das Problem in dem Schritt davor, im Schritt unserer Findung eines Konsenses, was wir überhaupt wollen und wie wir es lösen wollen?
Jetzt Konsens ist eine interessante, ganz interessante Frage, weil da gucken wir jetzt wieder nach Osten. Konsens ist da egal, weil 5-Jahres-Plan. So, das ist sehr provokant, weil wenn wir ewig darauf warten müssen, den Konsens herstellen zu müssen, dann bewegen wir uns nirgendwo hin.
Ja. Vielleicht ist das für manche Sachen auch der falsche Ansatz.
Das ist aber das ist ganz schwieriges Terrain. Ja. Ganz schwieriges Terrain, genau. Ja.
Ja. Eine Sache, die ich zum Schluss gerne auf jeden Fall nochmal mit dir diskutieren würde, ist, das ist ja auch ein großer Teil deiner Arbeit, wie siehst du mit all den Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben durch AI, eigentlich das KISS der Zukunft im Krankenhaus? Wahrscheinlich dein Lieblingsthema.
Nee, nicht wirklich. Überhaupt nicht das Lieblingsthema, weil wir haben zwei Herausforderungen. Es gibt ja Herausforderung eins, KISS ist kein neues Thema. Gibt es seit 30 Jahren. Und wir haben Systeme, die auch genauso alt sind. Wenn man jetzt die neuen Methoden, ich nenne sie jetzt mal AI, von Ambient bis hin zu syntaktischen Zusammenfassungen, was auch immer, ne? Oder synoptischen Übersichten oder Arztbriefschreibung oder. Wenn ich das da alles draufklatsche, ohne dass ich die Architekturen verändere, komme ich an Grenzen. Wir merken das. Nicht nur wir, Daedalus, sondern wir in der Industrie, wir merken das. Und da gibt es dann wieder zwei Methoden, damit umzugehen. Wir leben mit den Limitationen, die sich durch diese eher schlechte Integrationsfähigkeit, und ich rede hier nicht über Fire, ich rede hier nicht über Standards und so weiter, sondern ich rede darüber, dass wir auf der Ebene, wo wir es eigentlich bräuchten, keine Transaktionalität haben. Weil es einfach mal nicht geht. Es geht nicht, weil das ist in den Schnittstellen, in diesen Interaktionen nicht drin. Ich muss es in die Systeme bauen. Ich muss das Transaktion. So, dann komme ich zum zweiten Thema. Eigentlich müsste ich KISS-Systeme komplett neu denken. Komplett neu denken. Ich muss mir also im Ansatz überlegen, okay, was will ich erreichen damit? Welche Einzelaufgaben habe ich? Welche Agenten könnte ich dafür benutzen? Welche Informationslieferanten sind dafür notwendig, um diese Agenten zu bedienen? Und wie kann ich die in einer Meta-Organisation miteinander arbeiten lassen, sodass ich die wichtigen Entscheidungsfragen herausbekomme? Also sowas wie, ich zitiere jetzt mal einen Namen, völlig egal, stimmt nicht, aber nur mal als Vergleich, Perplexity für das Krankenhaus.
Ja.
Ja, das macht der Perplexity. Ja. Dann 5 Modelle drin, 10, keine Ahnung. Das, wenn man noch ein bisschen clever ist, dann kann man noch Dinge zusammenstecken. Ne? Und so, denke ich, könnte man sich ein KISS der Zukunft vorstellen. Dann gibt es jetzt den einen oder anderen, die sagen, genau das tun wir. Ne? Das sind große Investitionsmittel. Dann ist wieder die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wann rechnet sich das? Und wenn wir uns dann, und das ist der nächste Punkt, anschauen, was gerade im Markt passiert.
Ja.
Ne, das Thema ESA, ESA-Med, Investitionen, KVVG, KHAG, Transformationsfonds und so weiter und so weiter. Selbst, wir würden jetzt ein Startup gründen. Ne? Wir sagen, wir machen das geil. Wir machen so ein Perplexity für Healthcare. Geil. Ne? Die durchschnittliche Dauer, Vertragsdauer von so einem KISS, 5 Jahre, 8 Jahre, die einen KISS eingeführt haben, die werden 8 Jahre sagen, komm, nee, ich jetzt nicht, ich bin gerade durch.
Ja.
Und das ist gar nicht so sehr eine Frage, es ist auch eine Frage der Technologie, ne, sondern auch eine Frage der, kriegt man das in den Markt? Sodass ich da eine Frage total einfach beantworten kann. Im Ideal setzt man KISS-Systeme neu auf. Wir müssen einen neuen Begriff dafür finden, das ist nämlich kein Informationssystem. Und das ist ein agentisches Interaktionssystem, was wir brauchen.
Ja.
Ja. Mit irgendeiner wie auch immer coolen Usability. Und ich weiß noch nicht wirklich, ob der Bildschirm der richtige Endgegner ist. Ja. ich finde diese Metaphorik der Benutzung eines Bildschirms finde ich so schlimm eigentlich. Und ich hasse auch das Wort eigentlich, es ist schlimm. Weil das ist nicht meine natürliche Interaktion. Ne? Ich muss irgendwas anderes machen. Das kann Sprache sein.
Ja.
Neuralink funktioniert noch nicht so wirklich.
Ne? Da sind wir noch ein paar Jahre
das
weiter.
Das kann Sprache sehr gut sein. Ja. Vielleicht kann es eine Brille sein, ich weiß es nicht. Aber dieser Bildschirm, der ist nervig.
Ja.
Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sollten das neu bauen. Es sähe so aus wie so ein Mesh aus Agenten, die sich Einzelinformationen irgendwo herholen, die das dann zu organisieren haben und in meinem Kontext mir genau nur in dieser einen Frage jetzt mein Thema beantworten. Es klingt jetzt noch ein bisschen philosophisch und durcheinander, ist aber nicht wirklich durcheinander. Weil das will ich wissen. Ich rede mit dem Patienten, der hat aber seine gesamte Anamnese schon in irgendwas hineingesprochen vor einer halben Stunde. Ja, und er ist auch intelligent gefragt worden.
Ja.
Ja. Ja. Ich krieg daraus, ich brauche das gar nicht mehr zu wissen, was da gefragt worden ist, weil ich vertraue dem System, dass die richtigen Fragen gestellt worden sind. Ja. Dann kriege ich mindestens 4 Vorschläge, wo 3 gewichtet worden sind, die nichts zu tun, 1 ist hauptgewichtet worden. Ich sehe aber alle 4 Vorschläge, ich kriege nur diese Vorschläge. Mach jetzt bitte A. Okay, ich mache A. Ich könnte B, C, D noch nachgucken und aber brauche ich nicht. Aber das mache ich doch nicht mehr in so einem komischen Bildschirm. Ja. Und dann müssen wir uns fragen, ob wir solche Systeme in den Markt kriegen, mit dem Wissen, dass wir noch sowas Komisches machen müssen wie abrechnen und Patienten verwalten und Regulatorik einhalten und 25.000 Vorschriften und Dokumentationspflichten nachweisen für nicht nur die INEC, sondern auch noch die Krankenkasse ABC und das Gesetz 2530. Schlimm.
Ja.
Schlimm,
ja.
Schlimm.
Tatsächlich ist es eine gute Frage, ob es sich überhaupt lohnt, all diese sozusagen regulatorischen Komplexitäten wirklich in einem neuen Produkt abzubilden oder ob man nicht eigentlich ein sozusagen Layer schafft und das KISS wie so eine Art System of Record einfach weiter existiert. Oder?
Das ist jetzt eine produktphilosophische Frage, in der Tat. Und es gibt beide Herangehensweisen, die zum Ziel führen könnten. Ausprobiert hat es noch keiner.
Ja.
Ja, jeder redet und sagt, hey, nee, es geht nur in einer oligopolistischen Umgebung. Ich will das Wort Monolith nicht zitieren, sonst kriegst du noch 5 Klicks mehr. oder 500. Und dann das Best of Whatever Umgebung und mal gucken, wo sie das hinentwickeln. Es gibt beide Berechtigungen. Ganz klar, beide Berechtigungen. Die einzige Frage, die ich habe, ist, ich brauche Transaktionalität. Und die kriege ich nur, die kriege ich nicht über eine klassische, wie auch immer, gut definierte Schnittstelle hin, kriege ich nicht. Ich brauche Transaktionalität.
Ja. Ja. Glaubst du, also in Deutschland haben wir versucht, lange Zeit sozusagen immer mehr strukturierte Dateneingabe zu haben, dass eigentlich der Effort zu versuchen, sozusagen alles in strukturierten digitalen Formularen eigentlich was ist, was man gar nicht mehr zu verfolgen braucht, weil klar wird, dass zumindest mal für die Datenaufnahme Sprache als Primärinterface mit einer entsprechenden Extraktion sich da durchsetzt?
Unterschreibe 100%. Unterschreibe ich 100%. Ja, wir haben versucht, die Kolleginnen und Kollegen dazu zu zwingen, durch Klickwüsten durchzusteigen, die auch noch reguliert worden sind.
Ja.
Die auch dann noch von irgendwelchen Fachgesellschaften genauso abgefragt worden sind, dass sie so zu erfüllen zu sein haben. Das war jetzt ganz schlechtes Deutsch. Das wird so nicht mehr notwendig sein. Ja. Größere Frage ist, okay, wie kriege ich, Sprache ist super, Ambient ist genauso toll. Aber ich habe ja auch Informationen, die ich gar nicht sprachlich verarbeiten brauche oder kann, weil das liefert mir vielleicht ein Gerät.
Ja.
Okay? Bin ich wieder bei der Sonografie?
Ja.
In der Sonografie weiß ich genau, wie das Volumen ist von irgendwas, was ich gerade sehe und wie der Durchmesser ist und wie die Flussrate ist und wie eine Frequenz sich noch darstellen lässt. Und diese Informationen, die brauche ich nicht nochmal weder intellektuell zu verarbeiten, noch in eine maschinenlesbare Form zu bringen, weil das ist schon maschinenlesbar alles.
Ja, ja.
Das muss ich nur noch zusammenbringen und dann in eine Interpretation bringen. Ja? Also wir werden eine ganze Reihe von Maschinen haben, die wiederum Maschinen bedienen, die die Informationen orchestrieren. Wir sind wieder im Thema. Orchestrieren und ich muss dann mit diesem Orchestrator arbeiten. Wie das ausschaut,
muss ich in der Praxis
zeigen. Ja.
Sehr cool.
Also spannend. Wir haben viel vor. Wir haben viel vor. Der Markt bleibt nicht stehen. Also mal gucken, dass wir in Deutschland nicht wirklich Anschluss verlieren. Da bin ich sicher, das ist ein spannender, interessanter Markt. Aber nach links und nach rechts zu schauen, könnte uns helfen.
Ja. Zumindest, dass man nicht das Gefühl hat, man steht sich selber im Weg.
Ja. Nee, Danke aber fürs dann, Reden dürfen.
Ja, ganz lieben Dank für deine Zeit.
War schön.
War bisher auch, glaube ich, die längste Episode, die wir aufgenommen haben. Oh. Und ich habe auch das Gefühl, wir könnten eigentlich noch eine ganze Zeit weitersprechen.
Genau. Ja.
Vielleicht machen wir ja irgendwann mal einen Catch-up. Irgendwie 6 Monate gern. Down the road.
Sehr gern. Ja, lieben Dank.
Ich danke, dir. Dann alles Gute.
Danke.
Danke, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!